Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Ja, so schnell geht das. Schon wieder eine neue Folge. Wir haben das große Glück, dass wir immer noch nicht zu einer Rennstrecke dürfen, also eigentlich nicht dürfen. Es gibt nicht mehr die Media Center, wie wir sie kennen, wo man eben halt viele, viele Journalisten drin hat, die dort hingehen. Trotzdem ist der eine oder andere von uns ab und an mal an der Strecke gewesen. Ich nicht, also kannst nur du es gewesen sein, Martin.
Hallo Thorsten, ja, grüß dich. Ja, ich war an der Strecke, genau, erst am letzten Wochenende noch und ich war auch kurz im Media Center, ja.
Ja, Media Center kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Du warst aber nicht bei der Formel 1. Darüber müssen wir reden, denn Sebastian Vettel wechselt zu Aston Martin. Würde dich wahrscheinlich freuen, weil auf dem Auto kleben ja bislang noch die Ravenol-Aufkleber sehr präsent.
Ja, das stimmt. Wir haben dieses Jahr doch eine gewisse Präsenz. Erstmal dank Nico, der eingesprungen ist für Sergio Perez. Das hat natürlich für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt der Wechsel von Sebastian Vettel, ja, der schafft da vorab dann auch nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit, ja.
Wenn er im nächsten Jahr fährt, also bleibst du weiter drauf kleben?
Das werden wir noch sehen. Da sind wir momentan dran. Gibt verschiedene Gespräche in verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Gesprächspartnern und grundsätzlich wollen wir schon in der Formel 1 bleiben und gucken mal, wer es dann sein wird.
Nee, aber ich könnte mir vorstellen, also Sebastian Vettel wäre jetzt für dich eigentlich ein Glücksgriff, ne?
Klar, Sebastian wird nächstes Jahr natürlich schon dafür sorgen, dass der Fokus auf das Team Aston Martin F1 ist, was auch wahrscheinlich ohne Sebastian der Fall gewesen wäre, weil viele interessieren sich dafür, okay, wie macht sich dieses Team mit neuem Look, mit neuer Ausrichtung und das mit Sebastian kommt natürlich noch on top. Nur hat gerade eine Partnerschaft mit einem Formel-1-Team ja auch mehrere Facetten und man beleuchtet da mehrere Punkte und Benefits, die man da hat beim einen oder beim anderen. Ja, wir bewerten das jetzt sehr kurzfristig und dann schauen wir mal, ob es in eine Richtung weitergeht und wie und mit wem es weitergeht.
Wenn da irgendwas raus ist, bin ich mir hundertprozentig sicher, wirst du es uns hier erzählen. Aber lass uns mal bei der Formel 1 bleiben. In Mugello war das 1000. Formel 1 Rennen. Ich frage dich jetzt nicht, wie viele davon hast du insgesamt gesehen? Ich könnte es, glaube ich, selber nicht nachrechnen.
Oh, ich habe schon einige geguckt. Also ich bin ja auch sehr früh in meiner Jugend schon angefangen mit Formel 1 schauen. Damals noch nicht beruflich, sondern als Fan. Und ich habe schon einige Rennen geschaut und ich gebe ehrlich zu, ich habe damals auch noch welche auf Videokassette aufgenommen. Ich glaube, das war die Zeit, keine Ahnung, 94 bis 97. Der Haufen Kassetten ist aber mittlerweile auch irgendwo vernichtet.
Schade, das wäre spannend, die sich jetzt nochmal anzugucken. Aber ich muss dazu sagen, also ich glaube, ich war schon viel früher da aktiv, weil meine Eltern haben mich, glaube ich, im Kinderwagen schon im Wohnzimmer vor den Fernseher gestellt, wenn mein Vater Formel 1 geguckt hat und so habe ich zwangsläufig immer mitgeguckt.
Ah ja, gut, ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern dich auch früher im Kinderwagen geschoben haben als meine mich, so vom Alter her. Deshalb hast du da vielleicht schon 2-3 Jahre mehr Formel-1-Erfahrung als ich selbst. Aber nein, ich wurde nicht mit dem Kinderwagen vor die Glotze geschoben, aber ich war immer schon sehr an News interessiert und ich habe natürlich auch als kleiner Junge schon mitbekommen, wenn da ein Niki Lauda da um die Strecke fuhr und die gewissen Namen wurden mir sehr, sehr schnell vertraut.
Bei mir ist es wirklich so gewesen. Also meine Eltern haben mich echt früher mit dem Kinderwagen zu allen möglichen Rallyes auch mit hingeschleppt. Das war damals so. Also hier gab es noch, ich weiß nicht wie viele lokale Veranstaltungen, wo du als Zuschauer einfach hingehen konntest und wo nahezu jedes Wochenende irgendwer durch den Wald fuhr. Und da bin ich echt im Kinderwagen mitgenommen worden. Und laut einer Überlieferung, es gehört auch zu den ersten Worten, die ich gesagt habe, das Wort Mercedes. Ich weiß nicht warum.
Das ist interessant, aber ich möchte nur anmerken, als die damals mit dir das gemacht haben, deine Eltern, da hatte das Ganze auch einen sehr extrem hohen Unterhaltungswert. Ja. Würde das heute bei der einen oder anderen Rennveranstaltung passieren, würde wahrscheinlich das Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung bei deinen Eltern vorstellig werden. Aber damals war das sicherlich in Ordnung.
Ja, also doch, Truppenübungsplätze oder sowas, da war schon einiges los. Also hier in der Senne eine legendäre Veranstaltung, die Westfalen-Lippe-Rallye. Zweitälteste Rallye der Welt nach der Monte Carlo damals. Ich bin auch als Jugendlicher da immer noch hingefahren, bis es die gab. Irgendwann haben es die Grünen dann kaputt gekriegt. Und ich fand das Ding wirklich immer speziell. Ich fand das ganz toll und ich hatte, glaube ich, irgendwie immer auch so diese Vorstellung, ja, irgendwann willst du das auch mal selber machen. Naja, dazu ist er nie gekommen.
Ja gut, ich merke schon, was muss heutzutage mit dem Sport los sein, wenn wir so in Nostalgie schwelgen. Ist schlimm. Wir müssen irgendwie die Kurve gleich wieder kriegen.
Ja, los, komm. Tausendste Rennen, gehen wir mal zurück. Sebastian Vettel fährt ja noch bei Ferrari und dieser Traditionsrennstall hat es beim tausendsten Rennen in Mugello, also auf der eigenen Strecke, völligst verkackt und es gab dazu noch eine Menge Unfälle, unzählige Neustarts. Was ich aber ganz schlimm fand, in meinen Augen war dieser Auffahrunfall auf der Start- und Zielgerade nach der Safety-Car-Phase so ein Ding, was man absolut hätte vermeiden können. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen und vor allen Dingen habe ich auch den Kommentar von Romain Grosjean gehört, der irgendwie über Boxenfunk sagte, wollen die uns alle umbringen oder wollt ihr uns alle umbringen? Das darf eigentlich nicht passieren und das sind ja vermeintliche, sagen wir mal, Standardsituationen, die ja irgendwie auch routinierter ablaufen müssen sollten und wenn dann durch diese Situation da extreme Unfälle passieren, ist das schon krass, ja.
Mich hat das wieder dazu gebracht. Ich bin ja kein Freund von diesen permanenten Safety-Car-Phasen. Ja? Für jeden Pups, wenn da irgendwo bei einem Streckenposten eine Fahne umfällt, kommt ein Safety-Car raus. Ich finde, wir sollten einfach mal ein bisschen zurückgehen, wie wir das früher gemacht haben. Da gab es eine gelbe Flagge und da hast du langsam zu fahren. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du rauszitiert worden. Entweder hast du ein Gespräch mit dem Rennleiter gehabt während des Rennens, während die anderen weitergefahren sind, oder man hat gleich deine Karte gelocht, du konntest nach Hause fahren und durftest die nächsten Rennen nicht mitfahren. Also warum lernen wir den jungen Fahrern nicht, dass es so nicht geht. Nicht immer diese Safety-Car raussetzen, diese totale Sicherheit, es kann nichts passieren, es kann keiner abfliegen, es gibt immer noch Idioten, die auch während der Safety-Car-Phase abfliegen und wir stellen uns da immer hin und sagen dann, ja, aber so ist das alles viel sicherer. Die Fans finden es totlangweilig, wir haben gesehen, es ist nicht sicher, im Gegenteil, es kann auch ganz fürchterlich krachen und wir verderben die Rennen dadurch.
Ja, es macht da wirklich keinen Spaß, den Großteil eines Rennens hinter Safety-Car verfolgen zu müssen, auch als Zuschauer nicht. Ist stinkend langweilig und du hast völlig recht. Man kann die Fahrer disziplinieren, dass sie sich auch richtig verhalten in der Gelbphase und da nicht überholen oder Geschwindigkeit einhalten. Da muss nicht sofort das Safety Car raus, weil es beginnt dann dieses ganze Prozedere, wird eingeleitet, findet statt, dann Safety Car wieder raus und dann hat man halt diese Gefahr, dass dann alle wieder mit Messer zwischen den Zähnen wieder Vollgas geben wollen und dann passiert sowas. Also ein gewisses Maß an Disziplin kann man, glaube ich, den Inhabern der Superlizenz auch wohl zusprechen und das sollte also automatisch funktionieren.
Also ich würde nicht nur sagen, dass es Formel 1 fahren können müssen. Ich glaube, das ist selbst auch bei einem Formel 4-Rennen ist das so. Ja, die müssen das einfach wissen, wenn dieses gelbe Tuch da hängt, nimmst du den Fuß vom Gas. Machst du das nicht, hat das eine Konsequenz. Die Konsequenz, ich muss in die Box, ich habe im Prinzip mein Rennen komplett vergeigt, aber alles andere fährt weiter.
Ja, Formel 4 ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Also ich kann mich wirklich an Formel 4-Rennen auch in Deutschland erinnern, wo, glaube ich, drei Viertel des Rennens nur hinter Safety Car sicher nach Hause zu bringen war, weil da dachte man wirklich, ey, was sitzen da für Jungs oder Mädels im Auto? Wirklich nur Nagel im Kopf und Leistung bringen nach vorne. Ich muss Punkte holen, ich muss vielleicht Superlizenzpunkte holen, ich muss was für die Sponsoren machen, ich will in die Formel 1. So. Und dementsprechend wurde dann teilweise Gas gegeben wie die Geisteskranken. Das geht nicht.
Martin, da schlage ich die Brücke zum Media Center. Als wir damals noch in den Media Centern gesessen haben, da ist tatsächlich vor besagten Formel 4-Rennen, ich weiß, welche du meinst, die im Rahmen des ADAC GT Masters gelaufen sind zwischen den Journalisten Wetten abgeschlossen worden, wie viele Safety-Car-Phasen wir sehen. Und also es waren oft welche dabei, die gesagt haben, vier oder fünf sind dabei und die lagen nicht immer falsch.
Ja, daran kann ich mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ich weiß auch nicht, ein Rennen war es Hockenheim oder so, ADAC Formel 4, dann Sachskurve, dann flog wieder einer ab und ja, es war wirklich, es war ein Hauen und Stechen. Nachher hat es fast schon wieder einen gewissen Unterhaltungswert, gerade wenn man so in lockerer Mediarunde zusammensitzt und sich wirklich nur mit der Hand vor den Kopf schlägt. Ja, aber es ist, mit der Sicherheit hat das nichts zu tun und vorrangig sollten die Leute auch vom Fernseher dann anständige Autorennen sehen und nicht nur weil wir mal eine Wette abgeben wollen. Das ist, glaube ich, zweitrangig.
Also mir liegt da jetzt auch nichts dran. Ich muss das jetzt auch nicht wieder haben. Zuschauer, die DTM ist ja schon wieder ein paar Mal vor Zuschauern gefahren. In Assen haben sie angefangen und wollten pro Tag 10.000 Leute auf die Tribünen lassen. Sat.1 sprach allerdings davon, dass 5.000 bis 6.000 dort da waren. In den TV-Bildern sah es, glaube ich, ähnlich aus.
Ja, ich war selbst am Nürburgring vor Ort, beim ersten Nürburgring-Rennen.
Da waren 2.500, glaube ich, zugelassen, ne?
Ich glaube, ja. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe einen anderen Eingang genommen, sage ich mal, oder eine andere Einfahrt ins Fahrerlager. Ich habe Zuschauer tatsächlich nicht wahrgenommen. Es wurde sicherlich das gemacht und angeboten, was zu verantworten war. Und das ist nun mal ein Dilemma. Und ich verstehe die Rennstrecken und die Veranstalter. Sie tun irgendwie ihr Bestes. Sie wollen auch Zeichen setzen. Es ist sicherlich auch mit immensem Aufwand verbunden, mal eben 2.500 oder 5.000 Leute an die Rennstrecke zu lassen. Rein wirtschaftlich und vom Aufwand her kannst du es fast besser sein lassen. Nur da muss ich auch sagen, ziehe ich meinen Hut davor, dass man es doch probiert, in der Form, wie es halt die Reglements zulassen. Und das ist auch in Ordnung. Nur als im Fahrerlager Arbeitender kriegst du das nicht so mit. Es stehen jetzt auch keine Screens da, wo man jetzt mal drauf schaut und dann irgendwelche Tribünen sieht. Das ist einfach nur der Moment, wo du vielleicht vorne aus dem Boxentor dann rausguckst auf die dann vielleicht gegenüberliegende Tribüne. Aber mehr erfasst du dann in dem Moment auch nicht.
Im Fernsehen sah es auch manchmal wirklich richtig dürftig aus, wo du dich dann auch fragst, warum machen sie das überhaupt? Also wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube aus wirtschaftlicher Sicht würde es Sinn machen, das einfach einzustellen, zu sagen, nee, komm, dies Jahr nicht, wenn wir irgendwann Corona im Griff haben, was hoffentlich nächstes Jahr der Fall ist, dann wieder volles Programm und alles wird gut. Aber wir haben sehr viel Lob gekriegt übrigens, weil wir uns die TV-Zahlen immer angucken, wie viele Zuschauer da sind und da mal richtig durchzählen. Haben wir diesmal auch gemacht. Ich muss erstmal ganz pauschal sagen, die TV-Zahlen aus Assen, die waren jetzt mal richtig schlecht. Wir haben am Samstag dort 140.000 Zuschauer aus der Zielgruppe gehabt. Zielgruppe 14 bis 49, die werberelevante. Und am Sonntag waren es 150.000. Also das ist mal richtig mau.
Ja, das sind keine guten Werte. Aber wir haben schon wiederholt darüber gesprochen, auch über diese TV-Zahlen, auch in verschiedenen Rennserien. Ich weiß nicht, wo man es jetzt dran festmachen kann. Es hat vielleicht mit einer gewissen Motorsport-Lethargie zu tun in diesem Jahr. Es hat vielleicht auch mit dem derzeit noch schön Wetter draußen zu tun. Es hat vielleicht damit zu tun, dass alles irgendwo komprimiert angeboten wird. Du hast am letzten Wochenende DTM gehabt, du hast GT Masters gehabt und du hast Le Mans gehabt. Jetzt hast du das 24-Stunden-Rennen, du hast die Formel 1. Was willst du denn irgendwie auch noch schauen oder jedes Wochenende wieder?
Das ist aber spannend, gerade am letzten Wochenende, was du sagst, also wo Le Mans war, wo es GT Masters auch gefahren ist und wo die DTM am Nürburgring war, da sind die Zahlen zumindest besser. Also in der Zielgruppe 200 oder 210.000 Zuschauer. Es ist mehr als in Assen. Assen war lediglich die DTM, die gefahren ist. Hier haben wir jetzt wieder alles volles Programm gehabt und da sind die Zahlen zumindest etwas angestiegen. Das ist auch noch nicht toll, ohne Frage. Aber es ist zumindest etwas mehr da. Also brauchen die Leute vielleicht so ein Rundum-Paket? Also muss ich sie irgendwie mit irgendwas anderem auch noch zu Hause halten?
Na, du meinst jetzt von wegen, ich sitze sowieso vor der Glotze und sepp mal hin und her. Ja, vielleicht ist es das sogar ein bisschen, weil du weißt genau, oh Mensch, jetzt nimmt mich dieses Rennen, egal welche Rennserie, jetzt gerade nicht so mit, ja. Vielleicht auch nur phasenweise. Jetzt schaue ich mal gerade, was da an der Saat los ist oder woanders. Das kann ein Grund sein. Wir werden es sicherlich sehen, wenn wir wirklich nur wieder Einzelveranstaltungen haben, ob das dann wieder zurückgeht. Bleibt dann auch abzuwarten, wie sich jetzt am kommenden Wochenende das Thema mit dem 24-Stunden-Rennen und der Formel 1 darstellt. Vielleicht ist es ja ein ähnliches Phänomen, wir wissen es ja nicht.
Ja, auch Formel 1 habe ich mir mal angeguckt. Das letzte Rennen in Mugello haben insgesamt 3,94 Millionen Menschen sich bei RTL angeguckt. Aus der Zielgruppe waren aber nur 1,06 Millionen dabei. Also das ist ja auch nicht so viel im Vergleich. Gut, okay, fünfmal so viel wie die sich bei der 1 DTM angeschaut haben. Aber im Verhältnis finde ich das, dass nur 1 Million aus der werberelevanten Zielgruppe stammen, mager.
Ich verstehe es in gewisser Weise. Du hast 3 Formel 1 Wochenenden, dann hast du wieder nichts, dann hast du wieder 3 Wochenenden. Gerade für Freaks, wie wir beide es vielleicht sind, ist das schon sehr viel. Und da guckst du dir nicht jedes Rennen an. Also ich zumindest nicht.
Ich guck's mir auch nicht alles an, weil ich es oft einfach auch todlangweilig finde. Gut, Mugello habe ich jetzt geguckt, war das 1000. Durch diese vielen Safety-Car-Phasen und Crashes war natürlich auch einiges geboten. Aber nein, ich gucke auch nicht mehr jedes Formel 1 Rennen, wie ich das früher gemacht habe, weil ich finde einfach, die Show ist nicht mehr da. Also ich fühle mich jetzt als Fan irgendwo nicht abgeholt. Wenn DTM und ADAC GT Masters weiter in so eine Richtung arbeiten, dass es wie in der DTM momentan vorhersehbar ist, dass 3 Audis vorne vorwegfahren, wobei man dann nicht weiß unbedingt, wer jetzt gewinnt, das rockt mich auch nicht. Also ob ich dann unbedingt einschalten muss und zu Hause bleibe, wenn irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ein Treffen mit Freunden anstehen würde oder irgendwo meine Freundin shoppen gehen möchte oder ähnliches, weiß ich nicht.
Ja, und du weißt ja nicht, wann es wirklich spannend ist. Ich sag mal jetzt zum Beispiel Formel 1. Wenn du sonntags morgens aufstehst und weißt, okay, der Hamilton gewinnt, dann steht der Bottas daneben und vielleicht der Verstappen. Und so geht's aus, wenn ich mir das Formel 1 Rennen angucke. Dann hast du vielleicht von vornherein auch jetzt nicht die Motivation, dir das anzugucken. Hast es dann natürlich nicht gesehen, kommst irgendwie am späten Nachmittag nach Hause oder guckst im Internet nach und siehst, ey Mensch, der Gasly hat gewonnen, dann ist der Sainz und der Stroll noch mit auf dem Podium. Mensch, hätte ich es mir mal angesehen. Wenn man wüsste, dass es sich immer wieder auch mal durchmischen kann ich rede jetzt nur vom Ergebnis, aber auch wenn das Rennen so spannend ist, dass es Positionswechsel gibt oder irgendwas, dann schaust du dir das natürlich an, weil du dann wirklich auch Angst hast, Mensch, ich habe eigentlich das Rennen verpasst, wo man noch in einem Jahr von sprechen wird. Nur dieses Gefühl hat man halt im Moment nicht.
Am letzten Wochenende habe ich die Wahl ja gehabt. Ich musste jetzt vor dem Fernseher entscheiden, gucke ich mir die DTM an oder gucke ich mir das ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring an. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich gesagt habe, A, sind mehr Autos da, B, ich weiß nicht, wie das Rennen ausgeht und C, ich weiß bei der DTM, es sind Herr Rast, Herr Müller und Herr Freins, die irgendwo den Sieg oder das Podium unter sich ausmachen und so war es dann auch.
Ja, es ist für ein bisschen analog zur Formel 1 im Normalfall. Das stimmt, das sieht jetzt bald beim ADAC GT Masters natürlich schon anders aus. Wir haben das ja am Samstag gesehen und Sonntag mit anderen Siegern. Bezüglich der DTM wäre die Frage, wie stellt es sich da, wenn man jetzt mal 6 Marken in einer vielleicht zukünftigen DTM hat und vielleicht sind wir da nicht ganz so weit weg von dem, was wir im GT Masters erleben.
Jetzt hast du aber wirklich gerade schön die Brücke geschlagen zu dem nächsten Punkt.
Weil wir sind ja keine Novizen, sondern ich merke ja schon, du willst das in eine gewisse Richtung schieben. Ich nehme dann den Ball auf und wir sind da schon eingespielt.
Ja, aber lass uns mal dabei bleiben. Etwas überraschend gab es plötzlich am Wochenende eine Pressekonferenz von der ITR zum Thema Zukunft der DTM. Ich gebe das ehrlich zu, ich habe fest damit gerechnet, die verkünden jetzt, wir machen den Laden zu und kriegen es nicht gebacken, für 2021 eine Nachfolgeserie auf die Beine zu stellen. Das Gegenteil ist aber der Fall gewesen. Es kam etwas anders.
Also etwas überraschend war die Pressemitteilung nicht. Also vom Inhalt her ist es ein, aber das, was kommen sollte, war ja eigentlich in der Woche vorher schon so ein bisschen angekündigt.
Komm, aber es ist so oft angekündigt worden, dass an diesem Wochenende was kommt und wieder war nichts. Du wusstest was.
Ich wusste nichts. Ich habe auch nur auf den diversen Internetseiten geguckt und da stand halt jetzt, okay, zum zweiten Nürburgring-Wochenende, da sind die und die Leute da und dann setzen wir uns hin und dann wird irgendwas verkündet. So hatte ich es irgendwo gelesen. Das zum Grundsätzlichen. Ja, bei der anderen Sache war ich mir auch nicht ganz sicher, wobei ich ja selber eine Woche vorher noch ein Gespräch hatte am Nürburgring. Da war alles auf Zukunft ausgerichtet und auf Motivation, dass irgendwas weitergeht, ausgerichtet. So war ich eigentlich eher mit dem Gefühl, sag ich mal, 70-30 pro Fortführung eines Konzepts nach Hause gefahren und ja, war jetzt nicht so extrem überrascht.
Was hinterher rausgekommen ist, vielleicht nicht. Also das, was wir schon mal gesagt haben, dass die eigentlich nur eine Zukunft haben können, wenn sie mit GT3-Autos weiterfahren. Das ist jetzt auch das Konzept der Zukunft. So richtig, wie diese GT3-Autos aussehen werden, steht jetzt noch offen. Berger hat gesagt, er wäre durchaus dafür offen, diese Autos minimal umzubauen, um ihnen mehr Leistung zu geben. Das müssten die Teams aber selber machen, also nicht irgendwie großartige Umbauten an den Fahrzeugen vornehmen. Ob das hinterher so wird oder ob man dann sagt, nee, wir nehmen das GT3-Auto doch so, wie es da steht, glaube ich, wird sich in den nächsten Wochen oder Monaten entscheiden. Aber die Idee zu sagen, wir machen das jetzt so weiter und wir lassen das Ding auch weiter bei dem Namen DTM, finde ich, ist eine gute Entscheidung.
Ja, also was die Autos betrifft, haben sich, glaube ich, auch Hersteller geäußert, dass an den Autos großartig nichts oder nicht viel gemacht werden soll. Zum Namen DTM. DTM ist halt eine Marke mit einer langen Tradition, steht auch mittlerweile eigentlich nur als drei Buchstaben Brand. Es wird alles andere wird eigentlich nicht mehr ausgesprochen, was da mal hinterstand oder eigentlich hinterstehen sollte. Ja, ich finde es schon auch spannend, das ganze Thema. ich glaube, es kann funktionieren. Man muss auch einfach mal sagen, dass es auch ein etwas anderes Konzept ist als das, was wir beim GT Masters haben. Es sind Sprintrennen, es sind ein Mann oder ein Frau Autos. Deshalb wird sich das da schon etwas absetzen. Was für mich spannend ist, ist das Thema, okay, wie ist das Ganze bezahlbar? Gerade wenn jetzt nur Profis eingesetzt werden, die ja kein Geld mitbringen, wie das in anderen Customer Sport Rennserien ist, sondern die bezahlt werden müssen. Das ist eigentlich so die eine Frage, die ich da habe, und die andere ist halt, wie komplett, wie rund ist das Veranstaltungspaket als solches, wenn ich jetzt auf die Rahmenrennserien gucke.
Ich war bei dieser Pressekonferenz zumindest virtuell anwesend. Ich habe die Frage auch gestellt. Mir schwebt immer vor, so, es fehlt irgendwo so eine Formelrennserie. Die W-Series macht ja dieses Jahr Pause, weil sie sagen, irgendwie, das lohnt sich alles nicht unter Corona-Bedingungen, sich da irgendwas zu suchen. Habe auch vorgeschlagen oder gefragt, ob Berger damit in Verhandlung ist mit denen. Er hat gesagt, Formel wäre mit Sicherheit wichtig im Rahmenprogramm. Ob es jetzt die W-Series werden wird oder so, das wird sich irgendwann noch in den nächsten Wochen entscheiden. Aber zumindest, sie gucken, dass sie auch ein volles Rahmenprogramm finden. Und das ist, glaube ich, immens wichtig.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Du musst die Leute ja auch unterhalten und das über ein komplettes Wochenende unterhalten. Wer dann an einer Rennstrecke fährt, der will auch verschiedene Autos sehen, verschiedene Rennserien sehen. Ja, da muss irgendwie was drumherum gestrickt werden.
Ja, lass uns überraschen, was passiert. DTM, hast du eben gesagt, diese drei Buchstaben stehen eigentlich nur für sich. Die hatten ja mal oder haben ja eigentlich eine Bedeutung.
Ja, es war irgendwann mal Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, dann Deutsches Tourenwagenmasters.
Aber Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, das ist ganz, ganz lange her. Also es ist schon lange keine Meisterschaft mehr, aber auch letzte Woche passiert, das ADAC GT Masters wird Meisterschaft im nächsten Jahr.
Ja, das wurde am Samstagmorgen verkündet. Ich habe es natürlich mitbekommen. Ich war auch vor Ort und habe es gelesen und mit den entsprechenden Leuten gesprochen. Das ist dann die internationale deutsche GT-Meisterschaft. Also ein Prädikat des DMSB, wobei sich dann halt der entsprechende Meister, so teamseitig als auch fahrerseitig, dann deutscher Meister nennen darf. Aber soweit ich weiß, bleibt die Serie oder der Serienname bestehen, nämlich ADAC GT Masters.
Aber ich sehe schon, es ist eigentlich eine Aufwertung. Also ich glaube, wenn du den Titel gewonnen hast, dass du dich als Team oder als Fahrer Meister nennen kannst, ist schon was anderes, als wenn du sagen kannst, ich habe ein Masters gewonnen oder ich habe irgendwas anderes gewonnen.
Du bist Meister, wobei das ist, ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie die Jahressiegerehrung sehen oder uns da irgendwie uns da eine Moderation vorstellen, vom Patrick Simon meinetwegen oder wem auch immer, hat er dann auch gesprochen von den Gewinnern des ADAC GT Masters oder hat er dann auch gesagt, die diesjährigen Meister des ADAC GT Masters? Das ist immer auch so eine Begrifflichkeit. Rein formell wäre es falsch, die Gewinner Meister zu nennen, weil sie es ja nicht waren, aber ich glaube, heutzutage wird mit diesem Begriff dann relativ entspannt umgegangen. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie was gewinnst und wenn es eine Trophy oder ein Cup ist, dann wirst du vielleicht auch im Bekanntenkreis sagen, ja, ich bin in dem Jahr, bin ich da mal in der und der Serie, in der Serie bin ich Meister geworden. Weil Meister ist dann der Erste. Du sagst, ich bin der Erste geworden oder ich bin der Gesamtgewinner geworden. Ich bin in der und der, nicht mal Meisterschaft gefahren, sondern in dem Cup, in der Trophy, was weiß ich, in der Challenge und ich bin da Meister geworden. Deshalb dieser Begriff Meister, ich glaube, der wird öfter verwendet, als er eigentlich vom Prädikat her die Berechtigung dazu geben würde.
Komm, jetzt machen wir hier Bildungspodcast. Der amtierende Meister. Was ist falsch dran?
Der amtierende Meister weiß ich jetzt nicht, weil du wirst es ja erst, oder wo willst du jetzt drauf hinaus?
Nein, es gibt keinen amtierenden Meister. Er kann nicht amtieren, weil es kein Amt ist.
Ja, gut, da hast du recht, ja, das stimmt.
Diese kannst du den heutigen Tag wieder als Bildungsurlaub abbuchen.
Hat sich wieder gelohnt, mit dir wieder mal zu reden, Thorsten.
So, unnütze Wissen haben wir abgehakt. Wir haben gesagt, am letzten Wochenende war so unheimlich viel Motorsport. Ein ganz wichtiges Thema dabei, die 88. Auflage der 24 Stunden von Le Mans. Ich weiß nicht, wie oft du da warst. Ich kann sagen, ich war in meinem Leben zweimal da. Ich habe es jedes Mal genossen, war sensationell. Ich finde, es ist eines der geilsten Rennen überhaupt. Dies Jahr war kein einziger Zuschauer dabei, klar, wegen Corona. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann das nächste Mal hinfahre, aber ich finde, es ist ein super, super geiles Rennen, wo immer viel passiert, wo 24 Stunden echt permanente Unterhaltung ist. Ich fand, es war ein spannendes Rennen. Wie oft warst du da und hast gesehen?
Also in dem Punkt hast du mir wirklich jetzt was voraus, weil ich war tatsächlich noch nicht einmal beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Ich habe so viele Meisterschaften schon gesehen, Rennserien schon gesehen. Ich bin schon überall gewesen, aber ich war noch nicht in Le Mans. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil wir haben Teams da, die sich da engagieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wobei ein Punkt fällt mir ein. Es fällt immer auf das Wochenende, wenn wir bei uns in unserem kleinen Dorf namens Wellingholzhausen Schützenfest haben. Das ist nun mal eine ganz große Nummer in Niedersachsen. Und da musst du auch als Motorsportchef Prioritäten setzen. Und das geht wirklich von Freitag bis Montags. Und da nehme ich dann leider das 24-Stunden-Rennen in Le Mans auch nur als Randnotiz wahr.
Martin, ich habe nachgerechnet. Ich war nicht zweimal da, ich war sogar dreimal da.
Okay, ja gut. Wieso unterhältst du dich mit mir dann überhaupt?
Weil ich noch nie auf Schützenfesten war. Dem kann ich nichts abgeben.
Da haben wir beide was verpasst. Dann solltest du mal zu unserem Schützenfest gehen und ich fahre dann nach Le Mans und mal sehen, wer nachher mit dem breiteren Grinsen nach Hause geht.
Warte, lass uns tauschen und dann wird ein Schuh draus.
Gut, dann musst du aber auch da meine Schützenjacke anziehen. Und
nein, ich will nicht zum Schützenfest, ich will nach Le Mans.
Ja, dann gut, dann lassen wir es dabei.
Bevor das nächstes Mal soweit ist, wird noch einiges passieren. Aber was ich gesehen habe und was ich wirklich gut fand, da ziehe ich auch echt mal einen Hut. Auf Platz 13 ist jemand ins Ziel gekommen, über den wir schon echt häufig gesprochen haben. Sophia Flörsch.
Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Top-Leistung, muss man sagen. Das war das Mädelsauto mit den Rennfahrerinnen und das ist eine echte Überraschung.
Ja, fürs erste Mal überhaupt anzukommen, ist eine große Leistung und dann auf Platz 13 wirklich anzukommen, da sind ja nicht nur Nasenbohrer, im Gegenteil. Also da ist ja wirklich die Creme de la Creme an Fahrern am Start. Da sind Formel-1-Fahrer dabei, da sind x-malige Le Mans-Sieger dabei, da ist wirklich alles dabei. Und da auf Platz 13 einzufahren und nicht auch in der Klasse, nicht Letzte zu sein. Hammer.
Also wirklich Top-Leistung. Wir wissen, wer da unterwegs ist. Toyota hat ja wieder richtig zugeschlagen. Da wird dann auch richtig Geld in die Hand genommen und investiert und gemacht und getan. Und wenn dieses Team jetzt auch mit der Konstellation den 13. Platz eingefahren hat, dann ist es ein großer Erfolg.
Ich bin ja damals da gewesen, als es schon nach einem Toyota-Sieg aussah in den 90er Jahren, als der Toyota GT1 noch gefahren ist. Und das Ding hat irgendwie, ich glaube, in der letzten halben Stunde einen Reifenplatzer gehabt und hat deshalb den Sieg vergeigt. Und ich habe wirklich die Jungs erlebt, erwachsene Menschen fangen da an zu heulen und es ist die größte Katastrophe überhaupt für die gewesen, dass sie das Rennen nicht gewonnen haben. Dann sind sie irgendwann eine halbe Runde vor Schluss irgendwann auch nochmal stehen geblieben, haben das Ding wieder nicht gewonnen und jetzt dreimal hintereinander. Das Ganze hat übrigens auch noch eine Bedeutung. Weißt du, was passiert, wenn du dreimal hintereinander gewinnst? Du darfst den Pokal behalten.
Ah, okay.
Das ist ja ein Wanderpokal, den gibst du sonst immer zurück, aber bist du dreimal da als Sieger, dann darfst du das Ding behalten.
Dann hat Tom Christensen ja auch einige schon, die er da behalten durfte.
Nee, die Hersteller, also dieser Mannshohe.
Oh, okay, ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja.
Also ich glaube, da kann man demnächst in Köln sich den irgendwann nochmal angucken, wenn da die Motorsportabteilung Tag der offenen Tür hat, dann steht dieses Ding garantiert riesengroß am Eingang.
Ja, das ist ein Riesenerfolg und was du eben erzählt hast, verstehe ich völlig. Du bereitest dich so lange auf so ein Rennen vor. Also so viel Adrenalin auch drin während dieses Wochenendes. Und gerade in Le Mans ist es ja so, das ist ja eine komplette Woche. Das geht ja sehr früh los mit allen Events und normalerweise ja auch Präsentationen und Paraden und was nicht alles. Und dann bist du dann im Wettbewerb und das Rennen läuft und dann solche dramatischen Ausfälle, die es dann teilweise hat, dann brichst du als gestandener Mann auch irgendwie zusammen und du musst dann auch laufen lassen. Dann kommt es halt irgendwo raus. Aber auch beim Nürburgring haben wir diese Dinge schon erlebt. Und wenn man dann früh morgens erstmal durch die Boxengassen geht oder dann, wenn sich wirklich da dem Ende nähert, da sind manche echt schon extrem, extrem angespannt.
Das ist so. Damit sind wir eigentlich auch am Ende. Also nächstes Wochenende ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ohne Zuschauer, zumindest draußen auf der Strecke. Auf den Tribünen dürfen, glaube ich, ein paar drauf. Wirst du da sein?
Nein, ich werde diesmal nicht da sein. Ist allerdings wirklich eine Ausnahme, weil ich eine private Veranstaltung habe. Deshalb bin ich tatsächlich nicht da.
Meine nächste Frage wäre gewesen, wie verbringst du die Zeit bis zur nächsten Folge von Einführungsrunde der Motorsport-Podcast? Das Haus ist jetzt fertig oder was machst du?
Nein, ist noch nicht ganz fertig. Wir machen da noch ein bisschen. Ich habe übrigens heute Morgen auch noch ein bisschen was getan. Das geht dann da auch so weiter. Aber am Samstag werde ich dann wieder ein bisschen Trockenbau machen.
Unglaublich, was du alles kannst. Du kannst backen, fällt mir übrigens ein. Diese, ja. diese guten Ravenol-Kekse gibt es auch noch?
Ich kann backen und nachher die Kekse sogar einschweißen, wie du siehst.
Das ist, ja. Martin, dann hören wir uns garantiert nach dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wieder und dann wollen wir mal gucken, was da so alles in der Zwischenzeit passiert ist. Erstmal danke dafür.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir auch. Mach's gut, Thorsten. Tschüss.
Und ich nehme jetzt die Kekse mit.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.